sportliche Leistungsfähigkeit fördert letztendlich unsere Resilienz, steigert vielleicht hoffentlich auch unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbild und vor allen Dingen, das ist das ganz Entscheidende, es entschleunigt uns, nimmt uns den Stress und damit auch die negativen Gedanken, denn die haben einfach dann keine Dominanz mehr.
Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Matthies und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Ingo, wenn ich dich immer so erlebe, frage ich mich schon, ob dein Tag 48 Stunden hat. Ich bin beeindruckt von deiner übermäßigen Arbeitswut und Leistungsfähigkeit, die dann auch noch einhergeht mit guter Laune und Lebensfreude. Verrat uns doch mal ehrlich, was ist dein Aufputschmittel?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das Wort Lebensfreude ist das letztendlich. Ich habe wirklich Freude am Leben und Freude an dem, was ich tue. Und das ist auch, glaube ich, das, was mich so ein bisschen antreibt. Obsession nennen das ja einige, also Begeisterung für das, was ich tue. Das ist das, was mich antreibt.
Das ist auch das, woraus du denn am ehesten deine mentale Stärke ziehst.
Ja, so kann man das sagen. Also ich arbeite ja nie, ich bin immer nur beschäftigt. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und das Zweite ist, ich schöpfe natürlich viel auch daraus, wenn mir Menschen begegnen, dass sie mir nicht immer, aber häufig oder meistens positive Rückmeldungen geben. Das ist einfach so. Und wir kennen das ja auch von vielen Künstlern. Ich mache ja auch viel Shows auf Bühnen oder ähnlichen Dingen. Und wenn du dann da so ein bisschen ja die Begeisterung, auch das Leuchten in den Augen der Menschen siehst, die dir gegenüber sitzen, dann ist das wirklich etwas, wo ich viel mentale Stärke draus ziehe.
Wenn du dich zurückerinnerst an deine Zeit als Hochleistungssportler, als 100- und 200-Meter-Läufer, gab es da ein Ritual, das du vor dem Wettkampf angewendet hast? Vielleicht sogar eine Macke, die dir geholfen hat, dich so kurz vor dem Start, gegebenenfalls im Startblock, auf den richtigen Moment zu fokussieren?
Ja, eine Macke habe ich bestimmt. Ich glaube, die muss man auch haben, um so zu sein, wie ich bin. Also da muss man, glaube ich, mehrere Macken haben. Ich bin schon sehr ritualisiert gewesen in dem, was ich an diesem Tag gemacht habe. Ich brauchte immer den Kirschquark von meiner Mama. Den hat sie mir immer mitgegeben, also Quark mit Kirschen, den habe ich immer als Proviant quasi am Wettkampftag gehabt. Ein bisschen Zucker, ein bisschen Proteine dabei und das war mir ganz wichtig. Ich habe immer die gleiche Farbe an Spikes gehabt, das waren Wellensittichfarben, so Kanariengelb. Die waren auch mir sehr wichtig. Davon hatte ich auch mehrere im Schrank. Und in der Anfangsphase hatte ich sogar rot-weiße Ringelsocken, die ich über viele, viele Jahre immer anhatte, die mir auch viel gegeben haben. Wettkampfsocken. Und in der Tat, während des Startvorganges oder auch unmittelbar davor, dann spricht man sich schon bestimmte Sätze immer wieder vor und insbesondere Sätze, die einen stärker machen, indem man überzeugt davon ist, dass man es schafft, dass man das, was man erreicht, auch wirklich realisiert. Das heißt, so eine Autosuggestion quasi betreibt und das machen alle Spitzensportler, sich selber überreden und auch das habe ich gemacht.
Was du gerade über den Sport gesagt hast, können wir möglicherweise auch für Herausforderungen des Alltags übernehmen. In dieser Folge wollen wir uns mal etwas intensiver mit mentaler Stärke beschäftigen. Woraus ziehen wir sie? Wie wichtig ist sie für uns und für stressige Momente vor allen Dingen? Warum ist sie bei jedem Menschen anders ausgeprägt? Und wie können wir sie vor allem mit körperlicher Aktivität beeinflussen? Um solche Fragen soll es gehen. Und zunächst einmal die Frage, wie definierst du mentale Stärke aus sportwissenschaftlicher Sicht?
Ja, man kann das so natürlich mit einem Zustand beschreiben, den man in dem Moment verspürt. Es kann eine Herausforderung sein, der man sich wirklich zuwendet, oder es kann eine Bedrohung sein, von der man sich vielleicht abwendet. Beides ist ja möglich. Bedrohung, kann man sich vorstellen, haben völlig andere körperliche Reaktionen, die sie nach sich ziehen. Flucht zum Beispiel könnte es bedeuten, ich hau hier ab, ich gehe weg. Oder auch natürlich versuchen, so ein bisschen Kampfeswillen zu präsentieren. Aber dann würde ich eher sagen, das ist schon fast wieder eine Herausforderung, der man sich stellt. Also bei einer Herausforderung, und das ist ja wirklich eben mehr als ein psychologischer Zustand, erst einmal natürlich, um so ein bisschen den Willen, auch die Bereitschaft haben, sich dieser Aufgabe zu stellen Und gleichzeitig passiert dann durch dieses Annehmen von einer Belastungssituation, Beanspruchungssituation auch viel im Körper. Das heißt, so psychophysisch, das Zusammenspiel ist letztendlich das, was wir hier erleben. Also aufgrund von negativem Stress fliehe ich eher aus dieser Situation und bei einer Herausforderung werde ich leistungsfähiger deswegen, weil sich physiologisch beispielsweise die Blutgefäße weiterstellen, die Herzfrequenz sich erhöht, der Blutdruck sich erhöht, mehr Zucker im Blut plötzlich bereitsteht als Energiequelle und. Je nachdem, wie man diese Situation bewertet, in der man sich gerade befindet, dann reagiert der Körper sehr unterschiedlich. Und das definiere ich als mentale Stärke. Dem muss ich mich zuwenden und vor allen Dingen muss ich es positiv anwenden und umsetzen. Dann wird es zu einer großen Leistung. Und
kannst du nochmal ganz speziell auf die psychologischen Faktoren eingehen, die dabei eine wichtige Rolle spielen?
Ach, da gibt's eine ganze Reihe. Wenn du in so ein großes Stadion hineinläufst, beispielsweise. Ja, und das sehen wir ja beispielsweise bei unseren Fußballspielern, die ja keine Angst davor haben dürfen, ausgepfiffen zu werden, ausgebuht zu werden, mal einen Fehlpass zu machen und dann belächelt und wie auch immer zu werden. Da brauchst du etwas, was wir auch im Alltag benötigen. Resilienz, das bedeutet also so ein bisschen ja Widerstandsfähigkeit zu haben gegen das, was da draußen so gerade passiert, mit mir passiert und was gerade so auf mich einwirkt. Ganz wichtiger Fakt. Sportler lernen das. Die haben ja viel diese Momente. Nehmen wir im Fußballspiel passiert das ja ständig, indem man Elfmeter verschießt und zack und schon muss ich wieder mich hochkämpfen. Aber das haben wir ja im Alltag auch. Sieg oder Niederlage zu erleben, diese beiden Facetten erfahren Sportler natürlich sehr viel intensiver. Und das ist eine ganz wichtige Komponente. Erkennen, ich komme wieder zurück. Also wichtig eben, an sich selber zu glauben. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die man einfach besitzen muss. Fokus, Fokussierung. Konzentration, wirklich zu sagen, okay, ich fokussiere mich nur auf das eine. Das ist eine ganz wichtige Stärke, die man haben muss, um wirklich auch sich durchzukämpfen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Das ist also die Ermüdungswiderstandsfähigkeit, das Durchhalten, das Durchhaltevermögen. Kennen alle Marathonläufer. Ab Kilometer 30 fängt man ziemlich an sich zu zweifeln. Ab Kilometer 35 sagt der Körper schon, warum machst du diesen Mist eigentlich? Hör doch endlich auf. Und bei 38 sagt man dann, huch, ja, ich bin ja schon bald da. Also insofern kippt das dann und daran erkennt man schon, ja, die Psyche beeinflusst sehr viel und wir können uns über die Psyche auch sehr viel beeinflussen. Das heißt also, wir brauchen einige Dinge unbedingt, die wir leisten können, aber dabei hilft uns der Sport. Ein Beispiel, wenn ich nicht so gut drauf bin, dann lenkt der Sport uns ja ab, allein dadurch, dass wir sportlich aktiv sind. Ja, im Spiel sowieso, wir haben plötzlich die Fokussierung auf den Ball, auf den Gegner, auf die Gegnerin beispielsweise und schon sieht der Tag ganz anders aus und ich kann mich mit den dunklen Wolken und den Sorgen des Alltags gar nicht mehr beschäftigen. Ja, sportliche Leistungsfähigkeit fördert letztendlich unsere Resilienz, steigert vielleicht hoffentlich unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbild und vor allen Dingen, das ist das ganz Entscheidende, es entschleunigt uns, nimmt uns den Stress und damit auch die negativen Gedanken, denn die haben einfach dann keine Dominanz mehr.
Welche Funktionen übernehmen Hormone wie Endorphine, Dopamin, Serotonin, Cortisol, wenn wir vor einer Herausforderung stehen?
Ja, es hängt natürlich davon immer ab, wie bewerte ich diese Situation. Es gibt Menschen, die zerbrechen an einer Leistung, die von ihnen gefordert wird. Vielleicht, weil der Druck zu groß ist. Die haben letztendlich hormonelle Prozesse, die sie dann einfach nicht ihre Leistung erbringen lassen. Auf der anderen Seite gibt's eben eine ganze Reihe an Dingen, die sehr positiv hormonell auf den Körper einwirken. Das sind all jene, die gute Laune machen, gute Stimmung machen, wie Dopamin beispielsweise, wie Serotonin, Endorphine. Das sind ja positive Stimmungsmacher. Und die führen einfach dazu, dass ich eine optimistische Sicht habe auf das, was jetzt passiert. Und wenn ich das habe, dann heißt das gleichzeitig in der Regel auch, dass ich nicht in meiner Leistungsfähigkeit durch meine mentale Ausgangssituation gehemmt bin. Dass ich also nicht eingeschränkt, belastet bin dadurch, sondern locker, freudig und gut gestimmt, fokussiert, aber mit einem positiven Selbstwertgefühl, du wirst es schon schaffen. Das machen die Hormone.
Gibt es denn auch wissenschaftliche Belege dafür, dass Sport vor Depressionen schützen kann?
Ja, mindestens vor depressiven Verstimmungen, die wir ja alle so ein bisschen durchleben. Depression ist ja eine Krankheit. Mhm. Auch da wird natürlich, wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen, Sport als Interventionsmaßnahme sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor genutzt. Aber wir alle durchleben ja immer im Laufe des Jahres auch ein paar depressive Verstimmungen. Den November Blues, den kennen wir ja alle so ein bisschen, mehr oder weniger intensiv. Und was passiert da? Ja, also wer regelmäßig Sport treibt, und das zeigen die wissenschaftlichen Studien da letztendlich, die haben deutlich weniger unter diesen Schwankungen zu leiden, als diejenigen, die eben nicht körperlich aktiv sind. Das bedeutet also, Körperlichkeit ist eben weit mehr als nur, ich werde leistungsfähig, was meine Physis betrifft. Nee, ich werde auch resilienter. Ich werde stärker in dem, dass ich mehr Ermüdung widerstehen kann, auch mehr Stress widerstehen kann. Und so wissen wir beispielsweise auch, dass selbst Belastungen des Alltags deutlich besser bei jenen Menschen zu kompensieren oder zu tolerieren sind, die eine bessere körperliche Ausgangssituation haben. Und dann erkennt man schon, wir haben sowohl eine momentane akute positive Beeinflussung, indem ich dadurch einfach dem Stress weglaufen kann nach einem anstrengenden Tag oder eben, indem ich langfristig durch regelmäßiges Training einfach belastbarer werde im klassischen Sinne und dementsprechend dann auch viel weniger ja psychische Schwankungen habe, sowohl nach oben als auch nach unten. Resilienz heißt ja, nicht so tief zu fallen. Das ist ja das Entscheidende. Oder mindestens so schnell wie möglich wieder zurückzubekommen. Und das wissen wir aus Studien, das können Sportler viel besser als Nichtsportler.
Es heißt ja auch, Laufen macht den Kopf frei, oder?
Das ist ja in der Tat so und ich mache das ja auch. Das liegt unter anderem darin, dass wenn du zum Beispiel mal in so einen Lauf startest und du hast viele Gedanken vom Alltag gerade mitgenommen, dann ist diese dunkle Wolke am Anfang noch ziemlich mit dabei, du denkst darüber nach. Aber je weiter du die Strecke hinter dich gebracht hast, umso heller wird diese Wolke. Warum? Weil letztendlich du bei der körperlichen Aktivität 50% deiner Gehirnleistung für die körperliche Aktivität benötigst. Das bedeutet also, du kannst dich gar nicht mehr so intensiv mit den dunklen Gedanken auseinandersetzen, weil eben den Rest du fürs Laufen brauchst. Und so nach 20 Minuten am Gebüsch vorbeigerannt, ist quasi die Wolke nicht mehr so dunkel, wie sie vorher war. Und genau das ist ein wichtiger Effekt des Sports. Einfach eine Ausgleichssituation, ein Ventil zu schaffen und so also die Sorgen auf den Schultern einfach loszuwerden.
Gibt es eigentlich Sportarten, die besonders effektiv für unsere mentale Gesundheit sind?
Ja, das sind alle jene, die eine gewisse Ausdauerkomponente implizieren. Spiel natürlich auch, weil Spiel lenkt ab. Aber den viel längeren, intensiveren Reiz haben letztendlich die Ausdaueraktivitäten. Ruhig, monoton, quasi meditativ. Läuft man, joggt man, walkt man, schwimmt man, radelt man einfach durch die Natur am besten. Weil man dann auch eine andere Impacte bekommt. Das bedeutet also, die Ausdaueraktivitäten, je länger, umso besser, haben einfach eine größere Bedeutung für die Resilienz, für den Optimismus, für das Durchhaltevermögen, weil es eben auch, das wissen wir, hormonelle Prozesse so verändert, dass wir Glückshormone produzieren. Die kommen nicht am Anfang. Ich finde sie auch übrigens nicht jedes Mal, aber je häufiger ich das tue. Und das macht einfach eine gute Laune. Und nach dem Sport habe ich wirklich, nach dem Ausdauersport in der Regel immer ein Pfeifen auf der Lippe unter der Dusche.
Unser noch Bundeskanzler Olaf Scholz ist begeisterter Ruderer. Was sagt eigentlich eine Sportart über den Menschen aus, über die Herausforderung, die er im Leben sucht?
Ja, ich glaube schon, dass eine Sportart sich ihren Menschen sucht oder auch umgekehrt. Ich glaube, das ist wie beim Haustier. Man findet sich irgendwie und das Gleiche gilt für den Sport auch. Es gibt ja die Spieler und Spielerinnen, die Tänzer und Tänzerinnen. Es gibt eben die sehr viel im sozialen Kontext unterwegs sein wollen. Die können nichts allein. Aber dann gibt's eben diejenigen wie Olaf Scholz und dazu zähle ich wahrscheinlich auch. Ich bin ja auch ein Ausdauersportler, der sehr viel eben auf dem Rad sitzt oder läuft. Wir sind also gerne alleine unterwegs, mit uns selbst beschäftigt. Und das weiß ich auch von vielen anderen Menschen, die das genauso gerne machen. Es gibt auch viele erfolgreiche Menschen, die wirklich gerudert haben, ja, weil es doch sehr, sehr intensive sportliche Aktivität ist, die Zähigkeit, Durchhaltevermögen, Disziplin, Kampf letztendlich im klassischen Sinne repräsentiert, weil es immer ein Grenzgang ist. Und das zeichnet ja auch viele erfolgreiche Menschen sowohl im Alltag als auch im Spitzensport aus, dass eben Fähigkeiten aus dem Sport sehr viel als Persönlichkeitsmerkmal in den Alltag übertragen, mitgenommen werden. Und wenn du so in einem wackeligen Einer oder Zweier sitzt, dann musst du reagieren können, dann musst du anpassungsfähig sein, dann musst du das Tempo verändern können und vor allen Dingen, du musst mal über deine eigene Grenze hinausgehen. Denn wer mal so ein Ruderrennen gemacht hat, ja, der weiß, da ist maximale Erschöpfung das Ergebnis. Und das dann einzugehen, da muss man ziemlich stark sein.
Wie kann uns körperliche Aktivität dabei helfen, Ängste abzubauen?
Ja, Ängste ist ein wichtiges Thema und gerade in unserer Gesellschaft ja aktuell. Ne, wir haben ja viele, viele Ängste, was so gerade passiert. Und Ängste brauchen ja immer ein Ventil. Ja, und Ängste brauchen einfach auch die Möglichkeit, angenommen zu werden, durchlebt zu werden manchmal, aber hoffentlich mit einem positiven Ergebnis. Und da ist Sport ja beispielsweise, indem man kontrollierte, vielleicht manchmal angstmachende Situationen, zum Beispiel Gleichgewichtsübungen, also ungewohnte Dinge herbeiführt als eine Belastungssituation. Und wenn man dann erkennt, in einer kontrollierten Situation das bewältigt zu haben, und das kann im Sport sehr schön sein, das kann man beim Skilaufen immer wieder erkennen, indem man bestimmte Pisten heruntergefahren ist. Das kann man eben beim Turnen erkennen, indem man eine Sprungübung gemacht hat. Das kann bei einer Leichtathletikdisziplin sein, indem man plötzlich etwas gemacht hat, was man noch nie vorher getätigt hat und. Das heißt also, der Sport bietet viele Möglichkeiten, Situationen, die man niemals sonst im Alltag machen würde, weil sie Angst machen würde, dort kontrolliert zu simulieren, das zu durchleben und damit einem positiven Ergebnis zu beenden. Und das bedeutet, ich habe gelernt, mich in eine Situation hineinzubegeben und ich habe sie bewältigt. Und das ist letztendlich das, was ich dabei lernen kann.
Wann stärkt Fitnesstraining denn unsere Disziplin, unsere Willenskraft?
Also du meinst so ein bisschen Muskeltraining wahrscheinlich.
Genau, zum
ja?
Beispiel.
Also Muskeltraining heißt ja im weitesten Sinne, dass ich Muskelkraft entwickle, Muskelvolumen entwickle. Und natürlich auch hier wirst du immer merken, dass du bei dem Heben von Gewichten, von einer Hantel beispielsweise, die du bewältigen musst, weil dein Trainer oder deine Trainerin gesagt hat, mach das mal 10, 12 Mal, wirst du immer merken, okay, beim 10. Mal geht es schon nicht mehr, beim 11. Mal kaum noch und beim 12. Mal fast gar nicht mehr, dass du diese Situation einfach beherrschen kannst und dadurch den Willen schulst, auch wenn es vielleicht in Anführungsstrichen wehtut, das zu schaffen. Und das stärkt natürlich Willenskraft und Disziplin. Und so erkennt man auch hier, ist der Sport quasi so ein bisschen ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Ich kann hier einfach völlig ja unqualifiziert erstmal bestimmte Dinge ausprobieren. Es wird nicht schlimm sein, wenn ich es nicht bewältige. Aber wenn ich es denn bewältige, dann habe ich ein positives Erlebnis. Und insofern ist es quasi die Möglichkeit, gesellschaftliches Leben zu erproben im Rahmen einer sportlichen Übung beispielsweise.
Und wie entscheidend ist dann der Wettkampf? Der Wettkampf nicht nur mit mir selbst, vielleicht auch der Wettkampf mit anderen.
Wichtige Frage, gerade in der aktuellen Gesellschaft, wo wir ja das Wettkampfgeschehen gerade im Sport doch sehr negativ betrachten. Finde ich völlig falsch. Ja, ich bin dafür, dass wir Wettkämpfe im Sport unbedingt aufrechterhalten müssen. Es geht nicht nur um Spaß. Und Spaß macht Wettkampf natürlich auch. Und wenn du beispielsweise Kinder siehst, zwischen dem 8. und 10., 12. Lebensjahr, die wollen sich messen. Ja, und ihnen das zu nehmen, finde ich falsch. Weil Messen und Wettkampf machen wir in anderen Disziplinen auch. Eine Mathematikklausur ist nichts anderes als das Messen von meiner Fähigkeit, irgendwelche Formeln zu analysieren. Das Gleiche gilt in der Französischklausur, in der Englischklausur. Warum macht man es da beim Sport gerade so, dass man das versucht sogar zu minimieren? Wir erkennen die Diskussion gerade bei den Bundesjugendspielen zum Beispiel. Ja. Halte ich für völlig unangemessen und falsch. Hier den Sport, wo man spielerisch Resilienz lernen kann, wo man spielerisch letztendlich auch die Fähigkeiten erarbeiten kann, ja, Sieg und Niederlage zu erfahren und wieder aufzustehen und Belastbarkeit, Toleranz, Fairness, Respekt, all das zu erfahren, dass man hier letztendlich die rote Feder hervorgezogen hat, halte ich für falsch. Wir brauchen Wettkämpfen, weil das Leben ist nie anders. Wir sind immer in einem Wettbewerb. Und sei es nur, indem wir uns im Berufsleben bei Bewerbungsprozessen schon quasi besser darstellen wollen und müssen als andere. Also sonst bekommen wir diese Tätigkeit nicht. Und diese Leistungsanforderung haben wir ein ganzes Leben lang. Und das im Sport zu erleben, das ist doch spielerisch und schön, ohne dass man auf der Autobahn des Lebens quasi letztendlich einen Unfall baut, in dem Sinne, in dem man es nicht mehr kann.
Wer hätte das gedacht?
Der ehemalige Fußballprofi und 104-malige Nationalspieler Per Mertesacker, der erzählt heute, nachdem er seine Karriere als aktiver Fußballspieler beendet hat, dass sein Körper seine gesamte Profikarriere hinweg an Spieltagen mit Brechreiz und Durchfall auf den hohen Erwartungsdruck reagiert habe. Worauf kommt es beim Zusammenspiel zwischen Körper und Geist an, gerade wenn man als Profisportler so mit Druck und Stress umgehen muss?
Wenn der Schiri um 15.30 Uhr am Samstag pfeift, ja, dann heißt das maximale Leistungsfähigkeit. Oder wenn ich im Startblock gesessen habe und der Startschuss geht, ja, da kann ich nicht mit 80% klarkommen, da muss 100% klarkommen. Das zu wissen, ist Druck. Vor allen Dingen, wenn man dann noch in einer großen medialen Aufmerksamkeit steht und gerade auch in der Nähe zum Publikum, hier mal auch beschimpft wird, damit muss man ja umgehen. Und das ist im Profifußballbereich, wo das ja jede Woche oder sogar zwei, dreimal in der Woche stattfindet, eine wahnsinnig hohe Belastungssituation. Und genau deswegen kommen eben hier nur mental starke Personen im Spitzensport wirklich durch, die das können. Die anderen bleiben auf der Strecke. Und das gilt ja leider im Berufsleben mittlerweile auch. Mhm. All diejenigen, die es nicht schaffen, den Belastungen des Alltags wirklich absolut klarzukommen und die richtigen Strategien zu machen, die haben ein Problem. Ich brauche da Hilfe. Eben nicht nur auch im Bereich des Sports, wie gehe ich mit dem Training um, welchen Trainer habe ich, also wie viel Ausdauer, wie viel Kraft und so weiter muss ich trainieren. Nein, wir brauchen für die hohen Belastungen des Alltags und im Spitzensport insbesondere auch Strategien, Interventionen, die wir lernen, damit wir damit klarkommen.
Dann gibt es ja wahrscheinlich bestimmte Techniken, die gerade Hochleistungssportler anwenden. Welche ihrer Techniken sind überhaupt so in das alltägliche Leben zu übertragen?
Ja, ich habe ja vorhin auch schon mal so ein bisschen erzählt von schönen Bildern beispielsweise, von optimistischen Regeln und Worten, die man sich so spricht. Also Visualisierung hilft dir total gut. Also Visualisierung heißt, man sieht sich als Sieger durchs Ziel laufen, man sieht sich quasi als derjenige, der den Berg erklommen hat, oben auf dem Gipfel stehen und, und. Also solche Bilder, die helfen dir total. Andere Bilder helfen aber auch, wenn ich angespannt, gestresst bin, wenn ich merke, mir entgleitet gerade so meine Ruhe, dann gehe ich in die Methode der Meditation hinein beispielsweise. Und da hilft körperliche Aktivität, monoton, wie vorhin schon mal gesagt, kleiner Spaziergang raus aus der Welt, rein in eine etwas andere Gedankenwelt hinein. Aber auch Atemtechniken helfen dir total, also die Atmung zu nutzen dafür, regulativ zu wirken. Denn wir wissen ja auch, dass tiefes Atmen gerade in den Bauchraum hinein insgesamt viele physiologische Prozesse dann einfach wieder kontrolliert. Das hektische Atmen nur im oberen Brustbereich, genau das ist ja das, was wir dann meistens ausführen, wenn wir ja mit der Situation nicht klarkommen. Also hier ganz bewusst bestimmte Dinge wie eben die Atmung da zu nutzen, runterzukommen und sich wieder zu regulieren, psychophysisch zu regulieren, das ist so ein bisschen das andere. Über die Physis, also über die Körperlichkeit, die mentale Situation zu runterregulieren, das klappt dadurch.
Können wir im Grunde genommen alles visualisieren? Hauptsache, es geht uns danach besser. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Technik, die man so zum Beispiel vor Operationen anwenden kann, oder?
Man kann nahezu alles visualisieren, was man bildhaft beschreiben lässt. Und ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Wenn ich mir ein Bild vornehme, ich stehe am Elfmeterpunkt und schieße den Ball, weil ich bin ja total gestresst, das ganze Stadion, vielleicht sogar 3 Millionen oder 12 Millionen Menschen schauen auf mich. Und wenn ich den nicht reintue, habe ich ein Problem. Mit diesem Druck muss man klarkommen und da wird man damit klar, indem man sagt, okay, ich visualisiere es so, dass der Ball genau dahin kommt, wo ich ihn hinschießen möchte, oben links in den Winkel und der Torwart hat keine Chance und alle jubeln und ich bin der Größte. Das heißt, so etwas zu visualisieren hilft, diese Situation zu überstehen, muss man lernen. Ja, da muss man auch selber sicher sein, wie das geht, aber auf der anderen Seite, es geht und das ist das Schöne. Also, man kann sich in bestimmte Situationen hineinversetzen, in einen Tunnel hinein und dieser Tunnel heißt, ich schalte alles andere aus, sehe nur das positive Ergebnis am Ende dieses Tunnels und genauso agiere ich auch.
Die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic erzählt, dass sie bei einem ihrer herausragendsten Siege ihrer Karriere einen wahren Flow Zustand erreicht hatte. Sie war so vertieft, dass sie nicht mal bemerkt hat, dass dieses Spiel beendet war. Können wir auch so einen Flow-Zustand erreichen?
Ich kenne das, wenn ich zum Beispiel manchmal in einem Buch sitze und schreibe, ja, da bin ich im Fluss. Ja? Und Flow heißt, dass ich Belastung verspüre, auch Anspannung verspüre, aber die niemals zu einer Überbeanspruchung wird. Das kenne ich auch vom Radfahren, indem ich dann in einem Flow wieder einen Berg hochfahre, der beanspruchend ist. Aber ruhig, monoton, meditativ bin ich unterwegs und wenn ich oben am Gipfel angekommen bin, weiß ich gar nicht, dass ich Gefahr bin. Ich spüre auch die Anstrengung während der Belastung nicht. Das Gleiche gilt bei mir, für mich beim Schreiben auch. Das heißt also, man begibt sich so in seine Aufgabe hinein, dass man alle anderen Rahmenbedingungen, Umweltfaktoren komplett quasi vergisst. Und dann ist man nur mit sich selbst im Reinen und agiert einfach sehr bewusst, aber auch sehr begeistert und in der Regel dann auch sehr erfolgreich.
Stimmt das wirklich?
In einschlägigen Ratgebern heißt es häufig, so, das hattest du eben auch schon angesprochen, Selbstgespräche verbessern unsere sportliche Leistung und grundsätzlich unsere Leistungsfähigkeit. Also du glaubst auch, das trifft wirklich zu.
Also ich quatsch viel mit mir. Gerne, insbesondere wenn ich bestimmte Dinge auch schon mal mit mir diskutiere. Lautstark oder eben auch leise, so nach innen gerichtet. Aber ich glaube schon, dass Selbstgespräche etwas bringen, insbesondere dann, wenn sie nicht negativ geprägt sind. Mhm. Ja, das ist ja ganz entscheidend. Wenn ich mich nicht nur immer in den dunklen Wolken beschäftige und immer nur die negativen Szenarien. Was könnte passieren, wenn? Dieses hätte und vielleicht und könnte. Dann wird es schwer, auch mit einem Selbstgespräch. Und
wie können wir dann diese negativen Gedanken verdrängen?
Ja, indem man einfach positive Dinge ausspricht, einfach artikuliert. Ja, der Torwart hat keine Chance, weil der Ball oben in den Winkel geht. Ich sehe es schon genau vor mir, ja, wie er dann nach dem Ball hechtet und ihn nicht erreicht, weil ich so einen dominanten Schuss gemacht habe. Ich glaube schon, dass man das sehr, sehr schön macht und vor allen Dingen auch selbst im Alltagsleben damit klarkommt, indem man sagt, okay, morgen habe ich wirklich eine ganz schwere Aufgabe vor mir, vielleicht eine Präsentation, vielleicht auch eine Prüfung, eine Klausur oder wie auch immer. Und wenn ich mir dann am Abend, bevor ich einschlafe, sage, das wird schon alles gut gehen, ich weiß genau, was ich kann, welche Fragen möglicherweise auf mich zukommen. Und da bin ich mir sehr sicher, dass ich darauf eine Antwort habe. Und wenn man diese Selbstgespräche damit sich wirklich führt, das auch nochmal klar in Worte fasst. Denn es ist auch wichtig, dass wir wissen, unser Gehirn speichert vieles in Begrifflichkeiten, reduziert abstrakt ab. Bilder werden nicht so viel abgespeichert, auch schon mal. Manchmal auch Gerüche kennen wir auch, die abgespeichert werden, die ja häufig auch so positive Empfindungen hinterlassen. Von Omas Apfelkuchen beispielsweise oder wie auch immer. Auch das sind ja Stimmungen. Daran sieht man schon, ja, bestimmte Wahrnehmungssignale führen zu bestimmten Emotionen. Und das ist insbesondere dann, wenn ich etwas nicht in Worte fassen kann, schwieriger. Wenn ich es aber in Worte fasse, dann speichert sich das in der Regel ab. Und insbesondere dann, wenn ich es häufig wiederhole, rezitiere, wie man ja so schön sagt, dann bin ich fast sicher, dass es sich so verinnerlicht und verfestigt, dass ich es auch abrufen kann.
Inwiefern können wir denn durch körperliche Aktivität auch spezielle Lernprozesse stimulieren?
Ich lerne mich besser kennen, meinen Körper besser wahrnehmen. Dabei gehört eben Körper und Geist zusammen. Und ich kann erkennen, wie beeinflusse ich durch den Körper meine mentale Situation. Und wenn ich beispielsweise sehr betrübt bin und fange an zu hüpfen, fange an zu springen, hebe die Arme juchzend, wir nennen das Interozeption, dann kann ich selbst meine mentale depressive Verstimmung in dem Moment positiv beeinflussen, weil mein Körper macht genau das Gegenteil. Das würde ich auch immer empfehlen. Mach mal genau das Gegenteil von deiner aktuellen, vielleicht missgestimmten Situation. Freue dich, zeig das nach draußen, juchze, springe, lache, ganz bewusst. Und du wirst sehen, deine mentale Situation wird sich verändern, indem nämlich interozeptiv quasi innerhalb des Körpers Veränderungen herbeigeführt werden, die dann auch einen Impact auf unsere emotionale Situation quasi oder auf eine mentale Situation ausüben. Ist vielleicht ungewohnt, wenn man sich nicht wohlfühlt, aber du siehst die doch auf der Straße. Schau doch mal, Menschen, die nicht gut drauf sind, die schlurfen, die sind zusammengekauert, die Schultern sind nach innen gerückt, der Kopf hängt ein wenig. Und du siehst bei freudigen, vitalen Menschen, wie die über die Straße gehen, ganz anders. Dynamisch, vital, aufgeregt, angeregt. Und das einfach da mal bewusst zu machen, gegenzuspielen zu seiner psychischen Situation, hilft total.
Und stimmt es, dass wir etwas Vokabeln, Texte, Formeln auch besser lernen, wenn wir uns dabei bewegen?
Viele große Unternehmen machen das mittlerweile Walk and Talk. Auch Kreativität wird dadurch gefördert beispielsweise. Du musst dir vorstellen, dass bei einem Spaziergang die Durchblutung im Gehirn um 30% sich erhöht. Und das heißt ja Sauerstoff, das heißt ja Vitalität, das heißt ja bessere Durchblutung. Und dadurch werde ich einfach kreativer und konzentrierter. Und natürlich ist es so, dass wir selbst Lernprozesse im Gehen, also in leichter körperlicher Aktivität, besser quasi speichern können, besser verarbeiten, besser analysieren können, als eben im Sitzen, wo der Metabolismus sowieso quasi komatös wird und wir so gerade noch schaffen, unser Gehirn anzuregen und zu versorgen.
Mal eine ganz doofe Frage.
Was ist eigentlich besser für uns, wenn wir uns selbst anfeuern oder wenn andere uns kräftig anfeuern?
Ich glaube, es gibt da kein besser oder schlechter. Aber wichtig ist, dass wir uns selber anfeuern. Ich glaube, dass die intrinsische Motivation wichtiger ist als die extrinsische, die externe Motivation. Wenn ich selber nicht will und andere mich nur anfeuern, das funktioniert nur bedingt. Wenn ich nicht den eigenen Willen, die eigene Motivation habe, die eigene Disziplin habe oder den eigenen Spaß habe, dann wird das von außen in der Regel auch nicht ausreichen. Wenn ich mich dagegen sträube, wird es nicht funktionieren.
Man sieht das immer so schön bei den 100-Meter-Läufern, ne? Die dann vor dem Rennen brüllen oder sich selbst schlagen. Was steckt eigentlich dahinter?
Der Kampf muss gezeigt werden. Und das 100 Meter ist ja so ein Kampf. Ja. Das ist wirklich einer der ehrlichsten Wettkampfdisziplinen überhaupt. Alle maximal, keine Taktik, ein Startschuss, alle gleichzeitig auf einer Linie los. Das ist Kampf und da sind hormonelle Prozesse, das Adrenalin, also unsere Stresshormone sind total aktiv und das muss raus. Und vor allen Dingen ist auch ein Balzverhalten, auch das ist ja klar. Ja, man zeigt einfach dem Gegner natürlich auch hier, ich bin der Gockel, der hier das Sagen hat.
Ist Selbstsicherheit also die größte mentale Stärke?
Ja, ich glaube, der Glaube an sich selbst ist total wichtig. Ich bin da mal mit Wladimir Klitschko bei einem Boxcup auch gewesen und eines der wichtigsten Dinge, die ich dort gelernt habe, war, wenn du da selber nicht an dich glaubst, wirst du den Kampf niemals gewinnen, denn es gibt immer einen Stärkeren, sowieso im Bereich des Sports, aber trotz allem musst du immer versuchen, dein Bestes zu geben, auch wenn du verlierst. Und das ist das, was ich von ihm gelernt habe. Großartig, weil da kann ja jeder Moment insbesondere zu einem Problem werden, weil wenn mal ein Schlag durchkommt im Superschwergewicht, dann liegst du am Boden. Das Selbstvertrauen zu haben, das Selbstwertgefühl zu haben, das ist schon großartig, was diese Sportler alle können.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Tennisspieler Novak Djokovic soll eine bewusste Atemtechnik anwenden, um sich in stressigen Momenten zu beruhigen und den Fokus zu halten. Welche Atem- und Achtsamkeitsübung kannst du uns vorschlagen, damit wir so in hektischen Stresssituationen etwas runterkommen?
Ja, ich würde mir eine Regel vorstellen, dass ich den Atem in bestimmten Rhythmen einfach beeinflusse. Ja? Da würde ich folgende Übung vorstellen. 4 Sekunden langsam einatmen, dann 4 Sekunden anhalten und dann ganz langsam wieder ausatmen, auch mindestens 4 Sekunden. Und dann das Gleiche nochmal. Allein das Anhalten hält unser Leben in dem Moment an. Ja? Weil Atmung bestimmt ja das Leben. Und daran erkennt man schon, dadurch bekomme ich eine gewisse Rhythmik, eine gewisse andere Dynamik in das Leben plötzlich hinein, weil wir halten inne, in uns inne. Und das führt einfach dazu, ja, dass ich mich erstens besser kennenlerne, weil ich bemerke, was da in dem Moment passiert. Und zum Zweiten verändere ich den hektischen Rhythmus, der da draußen passiert, weil ich einen völlig anderen Rhythmus gerade anschlage.
Ja, das hätte ich mal vor der Folge wissen sollen. In der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, welche Umgebung die beste ist, um Sport zu treiben. Ich bewege mich ja am liebsten draußen.
Du, das mache ich auch. Und das bei Wind und Wetter. Aber es gibt Situationen, die vielleicht auch es manchmal nicht so gut möglich machen.
Schauen wir mal. Genau. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.